Morgen. Wir leben ja in sehr auch aufregenden Zeiten. Am Freitag ist unsere Nichte geboren worden. Neffe. Unser Neffe geboren worden. Außerdem ist Trump der neue Präsident von Amerika geworden. Ich glaube, das ist ein Zeichen für unsere Zeit. Normalerweise würde ich nie was Politisches sagen, aber ich glaube, Trump zu bashen darf man überall. Das ist okay in den sämtlichen Kreisen. Was ich aber glaube doch, das ausdrückt, ist, dass wir in einer Zeit leben, wo wir bisher ganz viel von Globalismus gesprochen haben. Die Welt wächst zusammen. Es gibt eine gemeinsame Jugendkultur überall auf der Welt. Und jetzt mit dem Rechtspopulismus immer mehr Leute sagen, lass uns von unserer Identität reden. Ja? Trump sagte, Amerika zuerst. Es geht, unser Land ist durch den Globalismus ausgehungert. Wir haben so viel verloren an Industrie. Wir haben so viel verloren in den ganzen Handelsbeziehungen. Und jetzt geht es darum, Amerika zuerst. Ja? Und das ist nicht nur in Amerika, sondern diese Stimmen hört man überall in Europa. Und es geht jetzt darum, wirklich, dass wir um uns selber erstmal kümmern. Und wir sind ja gerade in einer Serie über den Galaterbrief. Und wir werden sehen, dass das Volk Gottes, zu dem wir als Christen gehören, völlig anders ist. Unsere Identität zeichnet sich nicht als erstes aus, zu welcher Ethnie du gehörst, zu welchem Volk du gehörst, was deine Leitkultur ist, sondern wir haben als Christen ein weltweites Volk. Ja? Wenn man die Religion mit dem Christentum vergleicht, gibt es wirklich einen krassen, drastischen Unterschied, dass nämlich, ob es Islam ist, das ist jetzt nicht gemeint, um kritisch gegen die andere Religion zu sein, aber nur etwas aufzuzeigen, dass nämlich in anderen Religionen die Religionsausübung und wie man sich kleidet und so weiter sehr ähnlich ist. Egal, wo man hingeht, das sehr bestimmt ist von sozusagen einer oberen religiösen Kaste. Und im Christentum, der Ausdruck, wie der Glaube gelebt wird, ist so unterschiedlich. Natürlich, in der Mission war es teilweise so in den vergangenen Jahrhunderten, dass man Afrikanern versucht hat, zu Europäern zu machen und so weiter. Aber heute, wenn wir uns die Welt anschauen, es gibt so verschiedene Ausdrucksformen im christlichen Glauben. Und ich glaube, unser Text sagt heute was dazu, warum ist uns diese Identität, warum versuchen so viele Deutsche zurückzugehen, wir müssen unsere deutsche Identität wieder stärken. Wir werden heute einige Antworten aus dem Evangelium hören. Das ist Galater 1, 11 bis 24. Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich verkündigt habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgt und zu vernichten suchte. In der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferung meiner Väter ein. Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Mensch zu Rate. Ich ging auch nicht zugleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. 3 Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach ging ich in das Gebiet von Syrien und Zilizien. Die Gemeinden Christi in Judäa aber blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie lobten Gott um meinetwillen. Amen. Wir haben das letzte Mal gesehen, Der Galaterbrief ist sehr polemisch, er ist ziemlich aggressiv. Offensichtlich geht es Paulus hier um echten Herzensanliegen. Er sieht ein großes Problem in den Gemeinden von Galatien, das was heute in der Türkei ist. Und er sagt, wenn irgendjemand kommt, egal, ob es ein Engel vom Himmel ist, selbst wenn ich diese Botschaft bringe, wenn das nicht das reine Evangelium ist, muss es abgelehnt werden. Und offensichtlich, Paulus hat die Gemeinden in Galatien gegründet, offensichtlich kamen Prediger aus Jerusalem und haben ein anderes Evangelium gepredigt. Und er muss jetzt sozusagen seine eigene Autorität bestätigen und sagen, ich bin zwar später dazu gekommen als Apostel, aber er erklärt hier, warum er sehr wohl von Gott beauftragt war, diese Gemeinden zu gründen. Er sagt hier in dem Text, diese Botschaft kam direkt vom Himmel. Diese Botschaft kam direkt von Jesus. Die habe ich nicht von irgendeinem Menschen. Die habe ich mir nicht selber ausgedacht. Ich habe nicht versucht, das Evangelium irgendwo habe ich irgendwo aufgeschnappt und habe meine eigene Version draus gemacht. Weil das wurde ihm offensichtlich vorgeworfen. Ja, das ist so die Paulus-Version vom Evangelium. Aber jetzt müsst ihr euch schon an die jüdischen Gesetze halten. Und wie begründet er es? Mit seiner Lebenswende. Er sagt, ich war radikal, ich war extrem, wie ich die Kirche verfolgt habe. Und diese Lebenswende bezeugt, dass wirklich Jesus in sein Leben getreten ist. Ja, was ist die Geschichte von Paulus? Er war trainiert worden von Gamaliel, dem größten jüdischen Theologen seiner Zeit, zum Rabbi. Er war einer der bedeutendsten Rabbi seiner Zeit, Paulus. Er war leidenschaftlich, war, wie wir schon sagten, extrem gewalttätig. Er warf Christen ins Gefängnis. Er ließ sie foltern, er ließ sie umbringen. Stellt euch diesen Paulus vor. Wir geben vielleicht gerne mal ein Traktat aus. Glaubst du, wenn du dem Paulus ein Traktat in die Hand gedrückt hättest, glaub mal an Jesus, Jesus ist toll, wie der reagiert hätte? Ich glaube nicht, dass ein Traktat viel bewirkt hätte bei einem Paulus. Ja? Oder wenn du versuchtest, können wir uns mal zum Kaffee treffen und ich erkläre dir mal eine Stunde über Jesus. Paulus war so entschieden und so radikal, der hätte gesagt, ja, wir treffen uns. Und dann hätte er seine Soldaten dabei gehabt und hätte dich weggesperrt. Durch die letzten 2000 Jahre war die Geschichte von der Bekehrung von Saulus zu Paulus, was wir ja sogar sprichwörtlich nehmen, ja, jemand wird vom Saulus zum Paulus, was sozusagen eine radikale, eine völlige Lebenswende von einem Hasser zu einem liebenden Gottes wird. Diese Geschichte von Saulus zu Paulus hat viele Ungläubige, Atheisten, Menschen, die nicht Christen waren, überzeugt. Wenn Gott so in das Leben eines Menschen eingreifen kann, wenn diese Geschichte wahr ist, dann ist die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes wirklich lebensverändernd. Viele sind dadurch zum Glauben gekommen, als sie diese Geschichte gehört haben. Und heute wollen wir uns zusammen anschauen, den Saulus vor Jesus und den Paulus nach Jesus. Und er sagt, ihr müsst verstehen, was diese jüdische Gesetzlichkeit bewirkt. Er war völlig hingegeben dieser jüdischen Gesetzlichkeit. Deshalb redet er so radikal gegen Gesetzlichkeit, weil er wusste, ich war Saulus. Ich habe das gelebt, ich weiß, wo das hinführt. Ja? Die jüdischen Prediger offensichtlich haben gesagt, ja, der Paulus, der ist nicht radikal genug. Ja, das ist ganz gut, was er euch erzählt hat, aber ihr braucht noch mehr. Ihr braucht die jüdischen Essensgesetze, Rituale, ihr müsst euch an die Feste der Juden halten, ihr müsst euch beschneiden lassen. Nur dann gehört ihr wirklich dazu. Was ist das Problem? Wir könnten sagen, naja, ein bisschen Tradition tut uns auch nicht schlecht. Ja, also es ist ja sagen diese freimachende Botschaft des Evangeliums und dann noch ein bisschen Tradition dazu. Ist heute auch sehr modern, ist heute wieder sehr im Kommen. Lasst uns die jüdischen Gesetze halten, das ist eigentlich toll. Ich war in einem Treffen, wo Leute gesagt haben, wie können wir Juden werden? Ja, in einem christlichen Treffen. Christen, die gesagt haben, sag uns, wie können wir Juden werden? Ich glaube, dass Paulus sehr entsetzt gewesen wäre über diese Frage. Warum? weil er sagt, ihr verliert eure Freiheit. Die Gnade Gottes macht euch frei. Und die wollt ihr aufgeben. Ihr dürft euch nicht der Religion hingeben. Das zerstört euren christlichen Glauben. Jetzt könnten wir heute sagen, ja, aber betrifft uns das eigentlich überhaupt? Also ich meine, sind wir gesetzlich? Also ich zum Beispiel würde, wenn ich an gesetzliche Christen denke, dann Leute vielleicht, wo die Frauen sich ihren Kopf bedecken, Männer haben Anzüge an und es gibt so viele äußere Formen. Aber betrifft uns das überhaupt? Aber Gesetzlichkeit ist nicht nur vielleicht bestimmte Gemeinden, die wir kennen, die wir sofort als gesetzlich abstempeln würden, sondern es ist immer, Gesetzlichkeit ist immer, wenn wir glauben, durch das Halten des Gesetzes, durch das, was in der Bibel steht, kann ich Punkte bei Gott sammeln und werde mehr gesegnet. Dann kann ich sogar, durch meinen Lebensstil kann ich Gott auf meine Seite ziehen. Dann ist mir Gott mehr wohlgesonnen. Dann habe ich mehr Gefallen bei Gott, wenn ich radikal lebe, wenn ich hingegeben lebe. Ich glaube, viele Christen glauben, dass wir allein durch Gnade gerettet werden. Das ist offensichtlich. Aber geheiligt, das hat schon viel mit meiner eigenen Leistung zu tun. Ich habe immer wieder gehört, dass Leute sagen, ich habe mich die Woche in der Gemeinde eingesetzt, ich habe echt viel gegeben. Warum habe ich jetzt Bauchschmerzen? Ja, wir lachen, aber überlegt mal, sind das nicht Dinge, die doch irgendwo ganz hinten in unserem Kopf stattfinden? Ich gebe meinen Zehnten, ich gebe noch mehr. Warum läuft das auf der Arbeit so schlecht? Oder jemand hat sein Leben lang Gott gedient und am Ende hat er irgendwie schwierige Jahre. Dann sagen wir, boah, das ist nicht fair, oder? In Hebräer 11, wo die Helden aufgezeigt werden in der Bibel, da ist die Rede, dass von Gideon und David und von den Helden Gottes, die große Siege errungen haben, die Kriege gewonnen haben. Aber es ist auch dann die Rede, Hebräer 11, Vers 35, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückgehalten, einige nahmen die Freilassung nicht an und ließen sich foltern, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Gesteinigt wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht. Sie zogen in Schafspelzen und Ziegenfellen umher, notleiden, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in den Höhlen und Schluchten des Landes. Klingt nicht sehr gesegnet, oder? Haben die das verdient? Seht ihr, unser Denken ist so, was verdiene ich? Was habe ich verdient, selbst als Christen? Was habe ich verdient? Die haben das nicht verdient, dass sie so schlecht behandelt wurden. Von Christen höre ich immer wieder, von Pastoren. Ein Pastor hat mir letztens erzählt, ich hatte eine schlechte Beziehung mit meinem Schwiegervater. Und ich habe ihn echt auch schlecht behandelt. Ich habe mich ständig mit ihm angelegt. Und heute habe ich eine schlechte Beziehung zu meinem Schwiegersohn. Das ist offensichtlich. Man sieht, was man erntet. Das ist, was viele von uns Christen glauben. Ich habe gehört von jemand aus einer anderen Gemeinde hier in Berlin, da hatte jemand Krebs bekommen. Und dann hieß es, die Person hat offensichtlich noch Leichen im Keller. Muss der irgendwie einen Grund haben, dass er Krebs bekommt, oder? Chandler, ich glaube, ich habe es schon mal zitiert, redet vom moralistischen Theismus. Und er erzählt, wie er selber zum Glauben gekommen ist, Ende der 80er Jahre. Und er war auf christlichen Jugendkonferenzen und da hieß es, werft eure weltliche Musik weg. Habe ich auch gemacht. Es ist nicht grundsätzlich falsch, aber er sagt, alles Weltliche, alles, was nicht christlich ist, muss weg. Und du lebst ein braves christliches Leben, hörst nur noch christliche Musik. Habe ich auch gemacht. Und schaust am besten nur noch christliche Filme oder Filme, die irgendwie nichts Böses drin haben. Dann muss Gott dich segnen. Und dann heiraten die Leute, die Frau verlässt sie, sie verlieren ihren Job und dann sagen sie, Gott, ich habe mich an die Regeln gehalten und mir geht es trotzdem nicht gut. Wisst ihr, ich glaube, das habe ich auch schon mal zitiert, aber das sind sehr zentrale Wahrheiten. Das ist, was die Welt sagt. Karma, du tust Gutes, dir widerfährt Gutes. Du tust Schlechtes, dir widerfährt Schlechtes. Aber die Gnade Gottes ist anders. Du tust Gutes, du tust Schlechtes. Und die Gnade Gottes, das Geschenk Gottes ist, dir widerfährt Gutes. Glauben wir das? Das ist die Gnade Gottes. Wir leben nicht im Karma. Das sollte unser Herz zum Jubeln bringen. Sagen, wow, Gott, du bist so gut. Und jetzt wollen wir uns Paulus anschauen, vor Jesus und nach Jesus. Er spricht hier in Vers 14 von der, in der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit dem größten Eifer setze ich mich für die Überlieferung meiner Väter ein. Und das ist vielleicht ein bisschen in den Text reingelesen, aber ich glaube, es ist wirklich wahr. Warum sind Menschen so engagiert in ihrem Glauben? Warum sind Menschen so eifrig in ihrem Glauben? Ich glaube es, weil wir alle das Bedürfnis haben, Bestätigung zu bekommen. Wir alle wollen, dass mich jemand mag, dass jemand loyal zu mir ist, dass jemand beeindruckt von mir ist und sagt, wow, was du geleistet hast. Vielleicht jemand, der künstlerischer sagt, Leute sind beeindruckt von der Kreativität, von so wie wir gestern unsere Jugendlichen gehört haben, ja, tolle Stimmen. Vielleicht jemand ist eher einer, der Dinge erreicht, der einfach schwer arbeitet, hart arbeitet, alles gibt. Und er will Bestätigung dafür, wie sehr ich mich einsetze, wie viele Stunden ich mich einsetze. Oder wir sagen, wir sind eine sehr warme Person. Und ich möchte, dass Menschen das Gefühl haben und mir bestätigen, es ist so schön, mit dir zu reden. Ich fühle mich bestätigt, ich fühle mich ermutigt, wenn ich mit dir zusammen bin. Und so hat jeder so sein Ding, was einfach unserem Wesen entspricht, wo wir sagen, darin möchte ich bestätigt werden. Ich möchte anerkannt werden. Paulus war offensichtlich ein Achiever. Er war einer, der Dinge angepackt hat. Er war ein Macher. Er war ein Typ, der durchgegriffen hat. Ich glaube, warum? Weil er seine Bestätigung bekommen hat. Er war in der jüdischen Religion angesehen. Er galt einer, der durchgreift. Er war der mal diese christliche Sekte zu Ende bringt. Und noch etwas sehen wir hier. Es ist die Rede davon, ich setzte mich ein für die Überlieferung meiner Väter. Das ist das, was ich am Anfang, mit der wir die Predigt angefangen haben. Unsere Identität hängt viel mit unserer ethnischen Identität ab. Vielleicht mit der Kultur. Ja? Berlin hat seine eigene Kultur. Wir wollen da reinpassen. Ich will wer sein, weil ich gehöre dazu. Ich passe. Es ist eine kulturelle Identität. Ja? Wir sprechen heute viel von Leitkultur. Und jeder meint was anderes, oder? Einer von den Grünen würde wahrscheinlich was völlig anderes ausdrücken wie einer von der AfD oder von den Linken. Jeder würde was völlig Unterschiedliches verstehen unter Leitkultur. Aber es drückt unser tiefstes Verlangen aus. Ich gehöre dazu. Ich gehöre zu einer Gruppe, ich gehöre zu einem Volk, ich gehöre zu einer Bewegung. Ich bin wer. Und was machen wir dann? Wir schauen auf die anderen runter. Wir schauen auf die herab, die nicht zu unserem Volk gehören, die nicht zu meiner sozialen Schicht gehören, die nicht zu meinen Überzeugungen gehören. Markus, ein Freund von mir, Markus Meder, der unten das Studio hatte, erzählt, wie er mal in Amerika war. Und er hat einen Rechtsanwalt, einen Top-Rechtsanwalt kennengelernt. Und er ist mit ihm durch die Stadt gegangen. Und auf einmal sieht er, wie dieser Rechtsanwalt sich niederbeugt zu einem Obdachlosen, ja, und fängt an, auf einer Ebene mit dem zu sprechen. Er sagte, so etwas habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Ja, also so wirklich, wir reden davon, von sozialer Gerechtigkeit und dass wir irgendwie alle gleich sind. Aber ich sage, so etwas habe ich noch nie erlebt. Wir sind getrennt. Soziale Schichten, Rassismus, durch verschiedene Überzeugungen, politische, gesellschaftliche Überzeugungen. Ich habe eine Studie gelesen vor einigen Jahren über Geschäftsführer. In Deutschland ist die Überzeugung, selbst ein Boss sollte sich nicht über andere erheben, wir sind alle gleich. Und die Folge davon ist, dass viele deutsche reiche Geschäftsführer verstecken ihre Yacht, ihren tollen BMW. Irgendjemand hat das erzählt, was hatten die für einen Wagen, Maserati oder irgendwas? Der blieb in der Garage, weil die Person sich geschämt hat, weil sozusagen ich erhebe mich über andere. Natürlich kauft er sich den Maserati, natürlich hat er das verdient, aber in Deutschland ist das nicht anerkannt. Dagegen in England und Frankreich, in dieser Studie wurde gezeigt, wie dieser, ja, ich habe es verdient, ich habe hart gearbeitet, ich verdiene hier eine tolle Yacht. Und zurück zu Paulus, für ihn war das etwas Nobles. Es ist die Tradition meiner Väter aufrechtzuerhalten. Es ist eine noble Identität. Deshalb hat er die Leute ins Gefängnis geworfen. Er ist stolz auf seine Traditionen. Ja? Wir sehen das in der jüdischen Geschichte, gab es immer wieder Zeiten, wo Juden gezwungen werden sollten, Schweinefleisch zu essen oder Fleisch mit Blut und so weiter. Und sie haben gesagt, nein, das bin ich. Ihr könnt mich umbringen, ihr könnt mich foltern, ich werde mich nicht drauf einlassen. Und das drückt aus, wie stark, wie bedeutsam Identität ist, wie dazu zu gehören, sich an die Traditionen der Väter, den Traditionen der Väter zu folgen. Und wir sehen noch etwas hier, in diesen paar Versen. Paulus glaubte offensichtlich, oder als Saulus noch, er muss die Welt retten. Er muss die Welt fixen, er muss die Welt zurechtrücken, er muss den jüdischen Glauben bewahren. Es war ein Sinn für Verantwortung. Und ich glaube, Saar hat es schon ein paar Mal erzählt, wir haben Erweckung erlebt in Mexiko und da war so das Gefühl, Gott tut große Dinge und wir können es schaffen. Zusammen mit Gott können wir die Welt verändern. Und so kamen wir nach Deutschland. So wie in Mexiko Erweckung war, kann das Gott in Deutschland tun und wir retten Deutschland. Ein bisschen übertrieben, aber das war schon so ein bisschen in unserer Haltung drin. Gott braucht mich. Ist offensichtlich, also ich bin da begabt oder weiß ich, ich habe was drauf. Ne? Und also Gott braucht mich. Dann glauben wir auch, zwischendurch müssen wir Leute zurechtdrücken, müssen wir ihnen mal richtig die Meinung sagen, weil die sind echt auf dem falschen Weg und ich muss mal deutlich machen, du hast es echt nicht drauf, du bist völlig daneben. Wir haben das Gefühl, wir müssen für die Ehre Gottes kämpfen. Ehre Gottes ist in Gefahr, glaubte Paulus. Und das, da muss man schon mal deutlich werden. Wir retten die Welt. Das war die Haltung des Paulus. Und jetzt reden wir über Paulus nach Jesus, seit seiner Begegnung mit Jesus. Auf einmal sein ganzes Selbstvertrauen, sein Glaube, er kann die Welt verändern, er kann den jüdischen Glauben retten, hat er sich eingestanden, er ist schwach. Sein Selbstvertrauen ist völlig unbegründet. Und deshalb, glaube ich, hat Gott ihn wirklich vom Pferd fallen lassen. Ja? Paulus ist vom Pferd gefallen, weil er diese mächtige Stimme gehört hat und dieses Licht. Und er war 3 Tage geblendet. So nicht nur ein bisschen geblendet, sondern so, oh, wie schön. Er war blind. Er war 3 Tage, konnte er nichts sehen. Er war hilflos. Er war völlig hilflos auf dieser Straße. Dieser selbstwillige Mann, dieser Mann, der die Welt verändert, wurde vom Pferd geworfen. Und auf einmal hatte jemand nötig, der ihn in die Hand nimmt, nach Damaskus führt, ihn zu einem christlichen Prediger bringt. Er konnte nichts mehr alleine erreichen. Das ist völlige Transformation. Ich bin nicht mehr, es geht nicht mehr um meinen Willen, was ich schaffen kann. Vielleicht sogar, Paulus meint es gut. Paulus glaubte, er erfüllt, was das Wort Gottes von ihm verlangt. Ich halte mich in Reinheit, in Purheit an das Wort Gottes. Und auf einmal konnte er nichts mehr. Hilflos war er da. Und was lesen wir dann in den Versen danach? Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und aus seiner Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Als aber Gott. Das ist immer wieder es ist wichtig in der Bibel auf diese Konjunktion zu schauen, auf diese verbindenden Worte zwischen bestimmten Sinneinheiten. Als aber Gott. Ich war auf dem Weg nach Damaskus, die Gemeinde zu verfolgen, als aber Gott mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat. Es war die Gnade Gottes. Was wir brauchen, ist, dass wir die Gnade, das Geschenk Gottes sehen und sehen, wie überwältigend das ist. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir Lieder singen, dann ist es nicht irgendeine Pflichtveranstaltung hier heute in einem Gottesdienst. Das ist nicht, um uns irgendwie warm zu machen für die Predigt, sondern die Gnade Gottes zu sehen, die Liebe Gottes, das Erbarmen Gottes zu sehen, das verändert mich. Nicht, wir haben drei neue Wahrheiten gelernt, drei neue Schritte, wie ich mein Leben verändern kann. Seht ihr, das ist starker Wille. Ich adressiere den starken Willen und jetzt setzt ihr das um, diese Woche. Ja? Ich hoffe, ihr schreibt alle mit oder schreibt zu Hause mit und dann führt ihr aus, was ich euch gesagt habe am Sonntagmorgen. Aber wenn ich die Gnade Gottes sehe, die Liebe, das Erbarmen. Und ich will nicht sagen, das ist grundsätzlich falsch, mitzuschreiben oder sich Gedanken zu machen, was war die Predigt und vielleicht, was kann ich davon umsetzen. Aber das, was uns wirklich verändert, manche stecken ganz schnell ihre Zettel und Stift weg. Nein, das ist nicht verkehrt. Aber was wirklich mein Herz verändert, was mich von innen her verändert ist, dass meine Augen auf die Gnade Gottes gerichtet sind. Auf das Geschenk. Und Leute, wir gehen durch den Galaterbrief. Ihr werdet so ähnliche Sachen immer wieder hören hier. Und wisst ihr, wir brauchen wie eine Detox. Also Sarah macht immer so eine Detox, so eine Entschlackung, ja, indem sie nur noch... Eine Körperreinigung. Wo sie nur noch einen bestimmten gesunden Saft trinkt, um sozusagen vom ganzen Gift des Kaffees und was weiß ich... Wein und so weiter bereinigt zu werden. Und so wie wir, und das ist bestimmt nicht schlecht, ich mache da immer nicht mit, aber das ist halt andere Gründe. Ich habe Salz, genau. Aber wir brauchen so eine geistliche Detox, eine geistliche Reinigung, weil das so in uns Menschen drin ist. Ich will Selbstbestätigung, ich will zu einem Stamm gehören, ich will die Welt retten. Es ist in uns drin. Und wir glauben, das mit eigenem Willen, mit eigener Anstrengung zu schaffen. Wir müssen diese Botschaft der Gnade, dieses Beschenktseins von Gott, immer und immer wieder hören. Ich hoffe, euch wird nicht langweilig, weil das würde nur ausdrücken, dass ihr offensichtlich immer noch in diesem alten Leben drin stecken bleiben wollt. Ich hoffe, dass wir das aufsaugen in diesen nächsten Wochen und immer wieder, yes, die Gnade Gottes, die Gnade Gottes, die Gnade Gottes, die Gnade Gottes verändert uns, verwandelt uns. Sorry, dass ich so einseitig bin, ja? so einspurig fahre, aber das ist das, was unser Leben wirklich verwandelt. Ich glaube, wenn wir wirklich die Gnade Gottes erlebt haben, und wir werden es nie hundertprozentig verstehen, nie hundertprozentig aufsaugen, aber auf einmal haben wir nicht mehr diese Bestätigung in unserem Job, in unserer Arbeit, vielleicht auch Arbeit in der Gemeinde, in unserer Bestätigung unserer Kreativität, in unserem Wesen, was immer es ist, ist nicht mehr wichtig, nicht mehr so wichtig, weil wir wissen, wir sind von Gott bestätigt. Und diese Bestätigung kommt nicht aufgrund einer Leistung. Da heißt es, Gott gefiel es. Gott hatte Gefallen. Er wurde nicht dazu gedrückt oder dazu hingezwungen zu sagen, Jonathan ist schon echt ein toller Typ, den musst du gern haben, Gott. Er wird nicht überzeugt, er wird nicht beeindruckt von unserer Leistung. Er ist nie uns gegenüber verpflichtet zu irgendetwas. Denn es heißt, Gott gefiel es vor der Geburt. Was hat Paulus vor der Geburt geleistet? Überleg mal, was hat er im Mutterleib geleistet? Eigentlich vor der Zeugung. Was hat er vor der Zeugung geleistet? Nichts. Im Gegenteil, wenn Gott, der alles voraussieht, sieht, was für ein hässlicher Typ dieser Paulus ist, der Menschen tötet, sozusagen den Glauben völlig missversteht, völlig missinterpretiert, völlig umdeutet. Gott hätte jeden Grund zu sagen, Paulus, du bist der Letzte, dich rette ich nicht. Oder? Es gefiel Gott. Es gefiel Gott, Paulus zu retten und meinen Sohn zu offenbaren, weil er wusste, wenn mein Sohn offenbart wird, dann ist das Leben von Paulus ruiniert. Seine religiöse Leistung, sein religiöses Leben ist ruiniert. Es gefiel ihm, seinen Sohn zu offenbaren und ihn damit völlig zu verwandeln. Deshalb brauchen wir eine Offenbarung von Jesus. Das ist, was uns verändert. Auf ihn zu schauen, wer Jesus ist, auf seine Liebe. Wisst ihr, wir können selbst das höchste Gebot der Liebe, nämlich Gott zu lieben und unseren Nächsten lieben, völlig missinterpretieren. Wenn wir sagen, okay, oh, ja, da gibt es noch Dinge in meinem Leben, wo ich mich echt noch mehr anstrengen muss. Also ich weiß, ich gebe Gott noch nicht genug. Ja, noch nicht genug gebetet, noch nicht genug angebetet, noch nicht genug mich eingesetzt für andere. Und ich habe dieser Druck baut sich auf. Ist das eine gute Voraussetzung für Liebe? Wenn du diesen Druck hast, oh, ich mache noch nicht genug? Nein. Die Voraussetzung für Liebe ist, dass ich sehe, wie mich jemand liebt. Und kein Mensch wird mich perfekt jemals lieben. Nicht mal Sarah. Schon ziemlich nah dran, aber kein Mensch wird mich perfekt lieben. Alle Menschen werden uns irgendwann versagen und im Stich lassen. Aber Gott liebt uns. Und so wie ich die Liebe Gottes sehe, wie ich auf die Liebe Gottes schaue, auf das Kreuz schaue, auf seine Auferstehung, alles, was Jesus getan hat, so wächst in mir eine Liebe. Und wie gesagt, dann brauche ich keine Bestätigung, dann brauche ich nicht Bestätigung meiner Identität, durch Volk, Leitkultur, was immer es ist. Sondern ich weiß, welchen Gott bin. Und drittens, ich weiß, ich kann die Welt nicht retten. Das macht Jesus. Das überlassen wir lieber Jesus. Kannst du dich an Momente in deinem Leben erinnern, wo du vielleicht zu Tränen gerührt bist, vielleicht bist du nicht so emotional, aber so bewegt von der Liebe Gottes, dass du sagst, wow. Hast du Momente in deinem Leben gehabt, wo du vielleicht eine halbe Stunde einfach nur da saßt oder da standst, vielleicht im Gottesdienst, vielleicht zu Hause, weil du das Wort Gottes gelesen hast und nur im Staunen bist, Gott, wie liebst du mich? Wie erstaunlich deine Liebe, wie groß dein Erbarmen. Gott liebt uns nicht passend, angepasst an das, wie wir sind. Wisst ihr, deshalb brauchen wir eine Detox. Wenn wir daran denken, wie sehr uns Gott liebt, dann ist es immer zu klein. Gottes Liebe ist immer größer, als wir uns je vorstellen können. Weil wir verbringen das immer in Zusammenhang mit, wie viel habe ich verdient, geliebt zu werden. Wir werden das immer in Zusammenhang bringen und immer das Maß davon abhängig machen, habe ich genug getan. Ja, die Woche habe ich mehr gebetet, die Woche habe ich mehr Bibel gelesen, die Woche habe ich mich mehr für andere eingesetzt. Jetzt die Woche, glaube ich, erfahre ich mehr von der Liebe Gottes. Wir werden immer überrascht sein über das Maß seiner Liebe, die unabhängig davon ist, was wir geleistet haben. Und Leute, wir brauchen eine Detox. Wir müssen, jeder von uns, dass unser Denken sich verwandelt, weil das so tief in unser Herz reingeschrieben ist. Wir kriegen nur das zurück, was wir rausgegeben haben. Und das Erstaunlichste ist, wie gesagt, Heilige, nicht nur als ich gerettet wurde, zeigt sich die Liebe Gottes, sondern auch in meiner Heiligung. Josef sagt, Josef, der Sohn Jakobs, der in die Sklaverei von seinen Brüdern verkauft wurde, der erst in den Brunnen geworfen wurde und dann verkauft wurde, den seine Brüder am liebsten hätten umbringen wollen. Was sagt er, als er seine Brüder wieder trifft? Das ist das einer der erstaunlichsten Sätze in der Bibel. Das Böse, das ihr gegen mich im Sinn gehabt habt, das Böse, diese böse Tat, alle eure bösen Absichten, das hatte Gott zum Guten im Sinn. Gott verwandelt nicht nur ein bisschen was Gutes in was Perfektes, Gott verwandelt nicht nur deine guten Taten in was ganz Tolles vielleicht, er verwandelt das, was wir böse gemeint haben. Selbst das, was ich mir böse vorgemacht habe. Gott ist so groß, dass er sagt, das Böse dieser bösen Brüder verwandle ich zu etwas Gutem. Und er sagt, was ist das Gute? Nämlich das, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Rettung ist gekommen für Israel, für die Ägypter, für die Nation drumherum, weil jemand was Böses vorhatte. Und dieses Böse, sagt Gott, verwandle ich in das Beste. Das ist Gnade. Gott, ich bete, dass wir Menschen sind, sein werden, Menschen, die verwandelt werden zu Menschen, die ständig deine Gnade, deine Liebe, deine Güte vor Augen haben, die nicht versuchen, in eigener Kraft Dinge zu leisten, sondern so bewegt von deiner Liebe, von dem, wie du dich herschenkst, Jesus. Du hast dich am Kreuz hergeschenkt für uns. Du hast am Kreuz dein Leben gelassen. Du hast es uns geschenkt, um zu sagen, jetzt habt ihr neues Leben. So wie der, der neben dir am Kreuz war, der nichts Gutes mehr leisten konnte, der nur sagte, Herr, denke an mich, wenn du in deinem Königreich bist. Und dieser einfache Satz hat gereicht zu sagen, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Herr, ich bete, dass wir auf diese Gnade reagieren können. Ich bete, dass wir diese Gnade ständig vor Augen haben. Hilf uns, diese Wurzeln der Religiosität und des Eigenschaffens und des Selbstwillens und des Selbstvertrauens rauszureißen und zu sagen, wie Paulus, führ mich an der Hand, führ mich nach Damaskus, führ mich zu Gott. Hilf uns, Herr. Wir haben dich so nötig, Gott. Lass uns zum Schluss und zwei, drei Lieder singen und wirklich auf Jesus schauen. Alles andere vergessen, alles, was uns bekümmert, was uns schwerfällt, was uns runterzieht und sagen, Herr, ich möchte einer sein, der lernt, einfach auf deine Gnade zu schauen, auf deine Güte, auf deine Größe, auf deine Macht, auf alles, was dich ausmacht, Jesus.